Wer die Briefe von Petrus und Judas liest, begegnet vielen Themen: Leid und Verfolgung, Gottes Regierung, falsche Lehrer, Heiligung und Hoffnung. Hinter all diesen vielfältigen Linien steht jedoch eine unsichtbare Tragstruktur, ähnlich wie Stahlträger ein Gebäude zusammenhalten. Diese geistliche Grundkonstruktion zu erkennen, hilft, die Bibel nicht nur besser zu verstehen, sondern Gottes Wirken im eigenen Leben neu zu sehen und innerlich zur Ruhe zu kommen. Die Operation des dreieinen Gottes, das Herz der Briefe. Wenn Petrus sein erstes Kapitel entfaltet, legt er gewissermaßen den Grundriss des ganzen Christenlebens offen. Er beginnt nicht bei unseren Erfahrungen, Gefühlen oder Entscheidungen, sondern bei der leisen, souveränen Bewegung des dreieinen Gottes auf uns zu. Die Auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, so heißt es in 1 Petrus 1:2. In einem einzigen Satz stehen der Vater, der Geist und Jesus Christus nebeneinander, nicht als abstrakte Lehre, sondern als handelnde Personen. Der Vater kennt im Voraus und erwählt, der Sohn vergibt und besprengt mit seinem Blut, der Geist heiligt und trennt uns für Gott aus. Noch bevor wir an unser Glaubensleben denken, ist unser Leben bereits eingehüllt in diese dreifache Zuwendung Gottes. Wenn wir das erste Kapitel des ersten Petrusbriefes als Ganzes betrachten, sehen wir, dass dieses Kapitel das Wirken des dreieinen Gottes offenbart. Hier haben wir die Wiederzeugung des Vaters, die Heiligung des Geistes, das Blut Christi, den unvergänglichen Samen, die lebendige Hoffnung und auch das Erbe, das in den Himmeln für uns aufbewahrt wird. In diesem Kapitel finden wir nicht nur die grundlegende Struktur des ersten Petrusbriefes, sondern auch die grundlegende Struktur unseres christlichen Lebens. Das christliche Leben ist aus all den Punkten zusammengesetzt, die mit dem Wirken des dreieinen Gottes zu tun haben. Petrus fährt fort: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unverderblichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Wieder ist der dreieine Gott am Werk, der Vater wiedergebärt, die Auferstehung des Sohnes ist die Kraft dieser neuen Geburt, und der Geist ist der, der dieses Auferstehungsleben in uns verankert. So entsteht nicht eine halbe Errettung, die nur unsere Vergangenheit bereinigt, sondern eine vollständige Errettung, die uns in eine lebendige Hoffnung hineinführt und uns mit einem Erbe verbindet, das fester ist als jede sichtbare Sicherheit. Selbst unsere Seele bleibt nicht sich selbst überlassen, durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit, den der Geist wirkt, werden unsere Seelen gereinigt, und durch den unverderblichen Samen des Wortes werden wir neugeboren. Diese Sicht verändert, wie wir über das Christenleben denken. Es ist nicht in erster Linie ein Feld, auf dem wir uns beweisen müssen, sondern ein Raum, in dem der dreieine Gott fortwährend an uns handelt. Wenn Judas schreibt: Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben, führt er denselben Gedanken weiter: Das Leben mit Gott besteht darin, im Geist zu atmen, in der Liebe des Vaters zu wohnen und die Barmherzigkeit Christi zu erwarten. So wird ewiges Leben nicht nur eine ferne Zukunft, sondern eine gegenwärtige Atmosphäre. Wo der Vater uns hält, der Sohn uns trägt und der Geist in uns wirkt, darf selbst ein angefochtener Alltag zu einem Ort werden, an dem Gottes vollständige Errettung sich Schritt für Schritt entfaltet. Die Auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unverderblichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Die Briefe von Petrus und Judas laden in ein tiefes Vertrauen ein: Unser Christenleben ruht nicht auf der Fragilität unserer Frömmigkeit, sondern auf der beständigen Operation des dreieinen Gottes. Wer sich von dieser Sicht prägen lässt, wird das eigene Glaubensleben weniger als Projekt der Selbstoptimierung und mehr als Antwort auf göttliches Handeln verstehen. Jeder Tag, jede Versuchung, jede Freude wird dann zu einer Gelegenheit, in der Gegenwart des Vaters zu stehen, das Blut des Sohnes zu schätzen und im stillen, heiligenden Wirken des Geistes zu leben. In dieser Perspektive verliert selbst das Gefühl des Scheiterns seine letzte Macht, weil die tragende Struktur nicht unsere Treue, sondern Gottes treue Errettung ist. Zwei Bäume, zwei Linien, mehr als nur gut oder böse. Die Bibel erzählt die Geschichte des Menschen nicht zuerst als moralische Entwicklung, sondern als Weg zwischen zwei Bäumen. In 1. Mose 2 wird berichtet, dass Gott im Garten Eden den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen wachsen ließ. Zwei Bäume, zwei Quellen, zwei Linien, die sich durch die ganze Schrift ziehen. Der Baum des Lebens steht für Gott selbst als Quelle des göttlichen Lebens, für eine innere, lebendige Verbindung mit ihm. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hingegen steht für eine Erkenntnis, die den Menschen aus dieser Abhängigkeit herauslöst und ihn selbst zum Maßstab macht. Erstaunlich ist, dass hier nicht nur das Böse, sondern ausdrücklich auch das Gute auf derselben Linie steht. Gute Erkenntnis, losgelöst von der Person Gottes, gehört in der biblischen Sicht zur Todeslinie. Der Grund, warum wir das, was wir gehört haben, nicht in die Praxis umsetzen, hängt mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zusammen. In unserem gefallenen Wesen gibt es eine Neigung zu diesem Baum hin. Der Gedanke, Gutes zu tun, gehört zu dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Bevor du Buße getan und an den Herrn geglaubt hast, hattest du vielleicht die Erkenntnis des Bösen. Jetzt aber, da du ein Gläubiger bist, magst du dich der Erkenntnis des Guten zuwenden. Doch die Erkenntnis sowohl des Guten als auch des Bösen stammt von demselben Baum. Damit rückt ein oft verborgenes Problem unseres religiösen Denkens ins Licht. Vieles in unserem Christsein kreist ehrlich und ernsthaft um den Wunsch, besser zu werden, mehr Liebe, größere Hingabe, intensiverer Dienst. Doch wenn diese Bemühungen vor allem aus dem Bereich unserer eigenen Entschlüsse, unserer Einschätzung von Gut und Böse kommen, können sie unbemerkt vom Baum der Erkenntnis genährt sein. Petrus zeigt eine andere Grundstruktur. Er beginnt nicht mit Appellen zur Selbstverbesserung, sondern mit der Nachricht, dass wir nicht mit verderblichen Dingen, mit Silber oder Gold, von eurer nichtigen, von euren Vätern überlieferten Lebensweise erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, mit dem Blut Christi. Und er erinnert daran, dass wir aus einem unverderblichen Samen wiedergeboren wurden. Das neue Leben entspringt also nicht unserer verfeinerten Moral, sondern Gottes Eingriff durch Christus und durch das lebendige Wort. An dieser Stelle berühren sich Petrus und Judas. Judas beschreibt Menschen, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Hinter religiöser Sprache verbirgt sich eine Linie der Selbstständigkeit, in der die Gnade Gottes zur Legitimation eigener Wege genutzt wird. Dem stellt Judas die andere Linie gegenüber, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das ist Leben aus dem Baum des Lebens, nicht primär unser Tun, sondern unser Bleiben in der Sphäre Gottes, im Glauben, im Geist, in der Liebe. Diese Perspektive befreit von der Last, sich ständig selbst zum Projekt zu machen. Sie lenkt den Blick auf Christus als den lebengebenden Geist, von dem Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wer von ihm her lebt, entdeckt, dass wahre Veränderung nicht aus gesteigerter Selbstkontrolle erwächst, sondern aus der stillen, täglichen Nahrung vom Baum des Lebens. Zwischen diesen beiden Linien, Leben und Erkenntnis, Vertrauen und Selbstständigkeit, verläuft unser Alltag. Die Briefe von Petrus und Judas helfen, die innere Richtung zu prüfen. Geht es vor allem darum, mich zu optimieren, oder darum, Christus Raum zu geben? Dort, wo das Herz von der Güte Gottes berührt wird, wo das Wort nicht bloß informiert, sondern nährt, und wo das Gebet mehr Atemholen im Heiligen Geist als Pflichtübung ist, beginnt der Weg des Lebens. Auf diesem Weg werden Gut und Böse nicht relativiert, aber sie verlieren ihren Platz als Zentrum. Im Zentrum steht eine Person, der Sohn Gottes. In ihm ist der Baum des Lebens nahe, und in der Gemeinschaft mit ihm wächst eine Freiheit, in der das Gute nicht mehr Ausdruck, sondern aus geteiltem Leben hervorkommt. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. weil ihr wisst, dass ihr nicht mit verderblichen Dingen, mit Silber oder Gold, von eurer nichtigen, von euren Vätern überlieferten Lebensweise erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, mit dem Blut Christi. Die Einsicht in die zwei Bäume richtet das Christenleben feiner aus, moralische Unterscheidung bleibt wichtig, aber sie ist nicht die eigentliche Quelle. Die Quelle ist Christus selbst, der uns als Leben gegeben ist. Wo das Herz das Evangelium neu hört, dass Gott uns aus Gnade geliebt und in Christus ewiges Leben geschenkt hat, verliert die zwanghafte Fixierung auf die eigene Leistung an Kraft. Dann wird Gehorsam zur Frucht einer lebendigen Beziehung, nicht zur Währung, mit der wir uns vor Gott beweisen müssten. In dieser Haltung wächst ein stilles Vertrauen. Der Weg des Lebens ist nicht spektakulär, aber er trägt, weil er vom dreieinen Gott selbst gespeist wird. Wachstum, Verwandlung und Bau, in die Freude des ewigen Lebens hinein. Wenn Petrus von der Wiedergeburt spricht, bleibt er nicht bei einem einmaligen Anfangsereignis stehen. Er sieht einen Weg vor sich, eine Bewegung des Lebens. Und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unarglistigen Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Wiedergeboren sind wir ein für alle Maliachi, doch die Errettung, in die wir hineingestellt wurden, will ausgekostet, entfaltet, erfahren werden. Das Bild des Kindes macht deutlich, es geht nicht um eine Anhäufung religiöser Leistungen, sondern um eine kontinuierliche Nahrung. Milch ist einfach, zugänglich, alltäglich und doch entscheidend für Wachstum. So beschreibt Petrus das Wort Gottes, nicht als bloßen Informationsspeicher, sondern als Nahrung, durch die das in uns eingepflanzte göttliche Leben zu seiner Gestalt findet. Nachdem wir wiedergezeugt worden sind, sind wir nun neugeborene Kindlein, die nach der unverfälschten Milch des Wortes verlangen, damit wir durch sie zur Errettung wachsen. In Kapitel 1 sehen wir, dass wir wiedergezeugt worden sind und dass die vollständige Errettung Gottes unser Anteil ist. Jetzt müssen wir an dieser Errettung teilhaben und sie genießen. Dazu müssen wir uns von der Milch des Wortes nähern. Indem wir uns von der unverfälschten Milch des Wortes nähern und zur Errettung wachsen, werden wir in kostbare Steine umgewandelt. Daher bezeichnet Petrus die Gläubigen als lebendige Steine. Diese Steine sind für den Aufbau eines geistlichen Hauses, und dieses Haus ist ein heiliges Priestertum. Aus diesem Wachstum entsteht Verwandlung. In demselben Zusammenhang bezeichnet Petrus die Gläubigen als lebendige Steine, die aufgebaut werden als ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. Der Weg vom neugeborenen Kind zum lebendigen Stein ist der Weg der allmählichen Durchdringung mit Christus. Was ursprünglich brüchig, ungeformt und unbeständig ist, wird durch das Wirken Gottes tragfähig, eingefügt, belastbar. Es ist bezeichnend, dass Petrus hier vom Bau eines Hauses spricht. Gottes Ziel ist nicht eine Vielzahl gereifter Einzelchristen, sondern eine zusammengefügte Wohnstätte, in der er sich mitteilt und durch die er sich ausdrückt. Wachstum im Leben bis zur Reife geschieht deshalb nie losgelöst von der Gemeinde, sondern mitten in ihr, mit all ihren Spannungen und Gaben. Dieser Prozess ist weder geradlinig noch schmerzfrei. Petrus verschweigt die Realität des Leidens nicht. Im Gegenteil, aber der Gott aller Gnade, der euch berufen hat hinein in seine ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurüsten, festigen, stärken und gründen. Leiden werden hier nicht idealisiert, aber sie werden in einen größeren Zusammenhang gestellt, sie sind kurze Zeit im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit, zu der wir berufen sind. Und mitten in den Erschütterungen ist es wieder der dreieine Gott, der handelt, er rüstet zu, festigt, stärkt und gründet. Was nach außen hin wie Verlust oder Schwächung aussieht, kann nach innen zu einem tieferen Fundieren in Christus führen. Judas nimmt diesen Faden auf, wenn er schreibt, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Aufbauen, beten, bewahrt sein, erwarten, das sind Begriffe der Bewegung. Das ewige Leben ist hier nicht nur Ziel, sondern zugleich Gegenwart, es wächst an Raum in uns, prägt unsere Beziehungen, verändert unseren Umgang mit Anfechtung und Schuld. Und Petrus fasst die Richtung am Ende seines zweiten Briefes zusammen, wächst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gnade und Erkenntnis gehören zusammen, je tiefer wir die unverdiente Zuwendung Gottes wahrnehmen, desto besser erkennen wir Christus, und je klarer wir ihn erkennen, desto freier und freudiger wird unser Leben aus Gnade. Und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unarglistigen Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Und werdet auch selbst als lebendige Steine aufgebaut, als ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wachstum, Verwandlung und Bau sind keine separaten Programme, sondern unterschiedliche Seiten derselben göttlichen Bewegung, der dreieine Gott führt uns tiefer in das hinein, was er in Christus bereits vollbracht hat. Wer sich von der Milch des Wortes nähren lässt und die eigenen Leiden in den Horizont von Gottes ewiger Herrlichkeit stellt, wird erfahren, dass der Alltag zum Schauplatz leiser, aber realer Verwandlung wird. In der Gemeinde zeigt sich diese Verwandlung darin, dass Menschen einander nicht mehr nur nach natürlichen Maßstäben sehen, sondern als lebendige Steine, an denen Gott baut. So entsteht Schritt für Schritt eine Wohnstätte, in der die Freude am ewigen Leben spürbar wird, nicht als lauter Ausnahmezustand, sondern als tiefer, tragender Strom unter allem Sichtbaren. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.